Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sendung am Sonntag, dem 5. Januar 2025. Mein Name ist Adam Dingso. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung soll es um Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine bei der Aufdeckung von Propaganda und Fake News gehen. Was müssen KI-Modelle alles beachten, um in der aktuellen Social-Media-Landschaft Falschnachrichten effektiver aufzudecken? Und wieso ist der Mensch trotz allen Fortschritts immer noch ein unentbehrliches Element der Entscheidungskette? Darüber haben wir im Rahmen des Fakebusters-Podcasts mit Dr. Veronika Solopova von der Technischen Universität Berlin gesprochen. In der heutigen halben Stunde hören Sie die Podcast-Folge in voller Länge samt Hintergrunddiskussion zu rechtlichen Fragen und Maßnahmen, die Forschern den Kampf gegen Desinformation erheblich erleichtern würden.
Fake Busters. Der Wahrheit auf der Spur.
Willkommen zu einer neuen Folge von Fake Busters, Ihrem Podcast zu Desinformation und ihren Auswirkungen auf unsere Gesellschaften. Am Mikrofon meldet sich Adam Denisorm. Allein auf Facebook werden weltweit über 300 Millionen Fotos täglich hochgeladen. Jede Minute kommen 510.000 Kommentare und 293.000 Status-Updates hinzu. Ein erheblicher Teil davon enthält manipulative Informationen. So ist die Zahl der Video-Deepfakes zum Beispiel zwischen 2022 und 2023 um das Dreifache und die Zahl der Voice-Deepfakes um das Achtfache gestiegen. Für Journalisten und engagierte Bürger kann diese Flut an Falschmeldungen erdrückend sein. Künstliche Intelligenz kann zwar helfen, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, das Urteilsvermögen eines Menschen kann sie letztendlich aber nicht ersetzen. Ein Teil der Wissenschaftler sieht die Zukunft der Desinformationsbekämpfung daher in der engen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Wie das gehen kann, zeigt unter anderem das No-Fake-Projekt, bei dem Korrektiv die Ruhr-Universität Bochum, die Technische Universität Dortmund und die Technische Universität Berlin sich zusammengetan haben, um das Beste aus beiden Welten miteinander zu kombinieren. Unsere heutige Gesprächspartnerin, Dr. Veronika Solopova, ist Postdoktorandin an der TU Berlin und Teil des No-Fake-Projekts. Im Gespräch erklärt sie uns, wie sie und ihr Team Technologien entwickeln, um Fake News effizienter zu erkennen und mit Polarisierung und digitaler Propaganda umzugehen. Eine vertiefte Diskussion über die politischen und ethischen Fragen, die der Einsatz von KI im Kampf gegen Desinformation mit sich bringt, haben wir für alle Interessierten ans Ende des Gesprächs gesetzt. Dr. Veronika Solopova, Postdoc an der TU Berlin, engagiert auch in das No-Fake-Projekt der TU Berlin und anderer Partner. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dr. Solopova, Sie haben einen akademischen Hintergrund in Linguistik und Natural Language Processing und arbeiten derzeit eben im No-Fake-Projekt an der TU Berlin auch. Wie führte denn Ihr Weg von der Linguistik zur Modellierung von Hassrede und Propaganda? Gab es für Sie bestimmte Ereignisse oder Erfahrungen, die Ihr Interesse an der Erforschung von Desinformation geweckt haben?
Also meine Doktorarbeit am Anfang war nicht über dieses Thema, aber am 21. Februar 2022 ich habe also diese Rede von Putin geguckt und ich habe verstanden, dass ein großer Krieg kommt und ich habe mein kleines Personalprojekt angefangen über russische Propaganda, also automatische Erkennung von russischer Propaganda und dann es hat eine große Zahl von meiner Arbeit auch gemacht und ich habe bevor auch viel Erfahrung mit Hassrede, mit Shitstorm, also in kleinen Projekten in Deutschland gemacht und wenn ich habe über No-Fake gelesen, habe ich verstanden, das war also perfekte Möglichkeit für mich, in diese Richtung zu gehen. Und in No-Fake haben wir deutlich mit Fake News Detection gearbeitet. Und ja.
Das Thema Modellierung von Propaganda und Hassrede kann für einige Hörer vielleicht etwas abstrakt klingen. Wie würden Sie denn einem Laien erklären, worum es bei einer solchen Arbeit genau geht. Wie kann man sich das vorstellen? Hassrede und Propaganda modellieren. Was sind da Sachen, auf die man besonders Wert legt, die man besonders beobachtet, an denen man Hassrede und Propaganda erkennen kann?
Sagen wir, dass historisch Propaganda-Identifizierung war binär. Also wir geben unsere Algorithmen vektorisierte Texte zum Beispiel und annotieren diese Texte mit journalistischer Annotation. Also ist dieser Text Fake News oder gibt es Propaganda in diesem Text oder nicht? Aber jetzt, wir verstehen, dass das ist keine gute Methode. Zusätzlich zu dem bekannten Problem der sprachlichen Variations, wie zum Beispiel neues Slang, Neologismen, Rechtschreibung und so weiter, auch konzeptionelle Probleme gibt, mit denen wir zum Beispiel auf gesetzlicher Ebene zu kämpfen haben und die wir in der KI möglicherweise nicht lösen können, bevor wir einen gewissen gesellschaftlichen Konsensus erreichen. Und auch zum Beispiel die viele Artikel haben die Texte und Fotos und Videos. Also man muss auf dem multimodalen Niveau arbeiten, also nur Text und so wie Fake, No Fake. Prediction ist es nicht genügend.
Wenn wir das vielleicht an einem Beispiel festmachen könnten, wenn Sie zum Beispiel jetzt an Fake News herangehen, im Rahmen des No-Fake-Projekts, arbeiten Sie eben daran, Falschinformationen durch die Zusammenarbeit von Mensch und künstlicher Intelligenz entgegenzuwirken. Zunächst einmal aus Ihrer technischen und quantitativen Perspektive, wenn wir nochmal aufrollen könnten, wie groß ist überhaupt das Ausmaß des Desinformationsproblems in Deutschland, insbesondere eben in Bezug auf russische Einflussnahme?
Okay, also in NoFake, wir machen es mit effizienten Fact-Checks durch künstliche Intelligenz und Crowdsourcing. Also im Grunde wollten wir die Idee eines kontrollierten Bürgerjournalismus ausprobieren, die viele gute Ideen aus den letzten Jahren vereint. Es gibt viele Probleme damit, wenn es unkontrolliert bleibt, wie es auf Twitter geschieht zum Beispiel, wo die Faktenüberprüfung durch die Gemeinschaft manchmal zu falschen Schlussfolgerungen führt. Aber wir haben auch gesehen, dass es vielversprechend ist, die Faktenüberprüfung mit Freiwilligen ein wenig aufzuweiten. Es ist gut, weil erstens werden interessierte BürgerInnen in eine Gemeinschaft vereint und es wird eine praktische Ausbildung in Medien und KI-Kenntnis angeboten und vor allem setzt sich unsere Gemeinschaft aus älteren Menschen und Studenten zusammen, die beide häufig Zielgruppen von Desinformation und russischer Desinformation sein können. Und also unsere Nutzer können auch verdächtige Behauptungen und Content vorschlagen, die sie im Internet gefunden haben, wodurch sie sich stärker engagieren und dazu beitragen können, Fälle zu finden, die Journalisten möglicherweise übersehen. Und zweitens brauchen wir für diese Community Fact-Checkers im Grunde nur ein paar ausgebildete Journalisten, die als Moderatoren fungieren. Und schließlich ist die KI in diesem Projekt nur als Werkzeug zur Unterstützung von Bürgerjournalisten und Admins gedacht, aber die endgültige Entscheidung liegt immer bei den Menschen. Also mit diesem Projekt wird versucht, zwei duale Probleme zu lösen, von denen wir wussten, dass sie bei der Faktenüberprüfung bestehen. Es gibt nicht genügend Kapazitäten für eine zeitnahe Faktenüberprüfung und manchmal muss man tief graben, um prüfungswürdige Behauptungen zu finden. Über russische Propaganda. Also wir konzentrieren uns nicht speziell auf russische Propaganda und Desinformation, aber natürlich wissen wir jetzt alle, dass Russland einer der größten Lieferanten und Verbreiter ist. Und sogar die interne Desinformation, die in der Behauptungen deutscher Politiker zum Beispiel zu finden ist, kann oft von russischer Desinformation inspiriert sein. Ich glaube auch, dass es in der deutschen Gesellschaft immer noch ein gewisses Stigma gibt, wenn man sich speziell auf russische Desinformation konzentriert in einem Projekt. Also, denn das klingt für viele Leute sofort sehr politisch und parteiisch. Und das ist genau das.
Russophob. Russophob.
Ja, zum Beispiel. Also, es ist etwas, das große Fact-Checker wie Korrektiv natürlich nicht als Reputation haben möchte. Das Problem ist natürlich riesig und wir können die jüngsten Erfolge der extremen Rechten und den extremen Linken sehen, sowohl bei den deutschen Landwahlen und auch bei den Europawahlen und die beiden Extremparteien eine Rückkehr zum Business as usual und zur Freundschaft mit Russland unterstützen. Also zum Beispiel in meiner Studie für meine Doktorarbeit, ich habe allgemeine Probleme auch gesehen, dass die Menschen sich zu sicher sind, ob eine Nachricht manipulativ ist oder nicht. Also es ist kompliziert, eine Meinung zu ändern. Und auch wenn wir uns langsam von dieser Praxis verabschieden, versuchen große Medien immer noch sowohl ukrainische als auch russische Berichte über die Ergebnisse zu zeigen, um eine ausbalancierte Meinung zu erreichen, während russische Berichte in so wie 95% oder mehr der Falle nur Lügen und Propaganda sind. Und heutzutage nimmt dies oft zum Beispiel eine neue Form an, glaube ich. Ein gutes Beispiel in der Situation, als eine russische Rakete eine onkologische Kinderkrankenhaus im Zentrum von Kiew traf. Und die Hefte der großen Medien schieben, dass etwas so wie möglicherweise geschehen ist und dass die russische Seite es bestreitet. Und die Zeitungen redigieren diese Nachricht später. Aber viele Menschen sehen die redaktionelle Bearbeitung nicht und bilden sich ihre Meinung, dass die Dinge sind nicht so klar. Ich glaube, es ist auch ein großes Problem hier.
Und in diesem Kontext, eben, wenn wir so eine Nachricht gehen, wenn wir durchgehen könnten, wie der Prozess aussieht bei No Fake. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es erstmal Bürger, die Fake News aufgreifen. Es gibt Journalisten, die das nochmal überprüfen. Welche Rolle spielt dann die KI dabei? Wie kann man sich dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und KI vorstellen?
Also KI hier ist nur für Unterstützung von den Admins und Bürgerjournalisten. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist unser Checkbot. Es ist ein Werkzeug, das ich persönlich entwickelt habe. Und es kann prüfen, ob die Anfrage eines Nutzers in der Datenbank der Fact-Checks eine Übereinstimmung hat und somit vielleicht kein Bedarf für eine solche Fact-Check besteht. Oder es eine Referenz zu einem ähnlichen Thema gibt. Und Checkbot kann auch, wenn man hat Frage, wie man etwas fact-checken muss, zum Beispiel, wie erkenne ich generierte Bilder, dann unsere Checkbot kann es auch antworten. Es ist nur ein Tool, das wir entwickelt haben. Auf der Ebene der KI ist das, was wir im CU tun, im Grunde eine multimodale, erklärbare und nicht binäre Lösung, über die ich ein bisschen schon gesagt habe. Also die meisten KI-Fact-Checker der alten Generation konzentrieren sich darauf, einfach den Text der Artikel zu nehmen. Aber wenn sie jemals versucht haben, zum Beispiel russische staatliche geförderte Nachrichten zu lesen, sehen diese zum Beispiel sehr professionell aus, sagen aber verrückte Dinge und während die Informationen auf rechtsextremen Telegram-Kanälen völlig andere Formen haben, so dass solche Modelle auch schlecht auf neue Inhalte verallgemeinert werden können. Also der multimodale Ansatz betrachtet Artikel mit allen möglichen Inhalten, also Bilder, Texte und Videos und ermöglicht es uns, sinnvoll crossmodale Muster zu finden. Bei der Deepfake-Erkennung versuchen wir zum Beispiel nicht nur räumlichen, sondern auch zeitlichen Merkmale zu berücksichtigen, um inkonsistente Bewegungen zu finden. Dazu verwenden wir zum Beispiel Optical Flow Maps, die Unterschiede zwischen den Frames der Videos erfassen. Und dann ist es hilfreich für unsere jungen Journalisten, weil unser Modell nicht nur eine Antwort gibt, aber auch diese Ort in der Video oder in einem generierten Bild, die problematisch ist. Und wir werden auch grafische neuronale Netze für Telegram-Daten und versuchen auf diese Weise auch Netzwerkinformationen über Weiterleitungen, Likes, Views zu erfassen, was auch viel abstraktere und generelle Spreading Patterns ergibt. Und zum Beispiel bei der Erkennung von generierten Bildern betrachten wir auch spektrale Darstellung, die Generation Artefakte gut zeigen und auch helfen können, das Modell identifizieren, das den Inhalt produziert hat. Also, wie ich habe gesagt, wir konzentrieren uns viel über generierten Inhalt. Das ist etwas, das KI gut macht. Ich habe viel in einem Projekt, die ich jetzt mache, für Truth to Justice Fellowship, die ist vom deutschen Ministerium von Äußern gefördert, habe ich viele Interviews mit Fact-Checking gemacht und alle sagen, dass jetzt menschliche Augen macht es besser mit generierter Inhalt, aber alle sind dazu, dass morgen diese generierte Inhalt von solcher Qualität, dass nur KI würde KI finden. Also das ist, warum es ist super wichtig, diese Tools zu entwickeln und verbessern. Dann für uns Erklärbarkeit und Kalibrierung sehr wichtig ist. Also für uns ist es so wie ein Mittelpunkt, Im Falle der Kalibrierung analysieren wir immer, wie sicher das Modell in seiner eigenen Vorhersage ist. Dass ein zu sicheres und ein unsicheres Modell gleichermaßen problematisch sind. Zusammenfassend, man kann sagen, dass ein gutes Modell wissen sollte, was es weiß und wissen sollte, was es nicht weiß.
Also nicht halluzinieren. Nicht zum Beispiel Sachen, das ist ja das Problem, das man immer wieder bei ChatGPT oder anderen Werkzeugen sieht, dass sie, wenn sie etwas nicht wissen, sich etwas ausdenken, ohne es zu benennen. Nicht, das wollen sie auch vermeiden.
Genau, ja, aber Halluzinationen sprechen wir generell über große Sprachmodelle wie ChatGPT, aber mit kleinen Klassifikatoren, die wir auch entwickeln, dort ist es über Konfidenz, sagen wir. Und also bei erklärbarer KI machen wir immer Experimente, um zu sehen, was unsere Modelle als wichtige Details ansehen. Wir glauben, dass wenn das Modell fehlerhafte Entscheidungen trifft, die Erklärungen in der Regel zeigen, dass die Fokuswörter oder Fokusort keinen Sinn macht und dass dieses ein wichtiger Indikator für den Benutzer, um zu wissen, ob er oder sie also dieser bestimmten Vorhersage vertrauen sollte.
Also wenn ich richtig verstehe, erstmal Hilfe bei der Erkennung von Fake News durch KI, zweitens auch Hilfe, bestimmte Arbeit nicht doppelt zu machen, weil wir halt bestimmte Sachen in den Datenbanken haben. Was ist denn der Output für den Endnutzer? Das heißt, wer kann von NoFake profitieren? Wie sieht das dann am Ende aus für die Leute, die wissen wollen, okay, wo kursieren welche Fake News im Moment?
Generell, unsere Idee ist es ein Dashboard. Also zum Beispiel unser Checkbot kann auch nicht nur wie Checkbot genutzt werden, aber auch wie ein Filter integriert. Also wenn die Benutzer etwas, also eine Behauptung vorschlagen, kann es direkt reflect sein, dass zum Beispiel es ist schon gemacht, aber danke. Aber dann, also auf diesem Dashboard wird alle diese Tools, die wir haben, auch zur Verfügung gestellt. Also die Fake Detection, generierte Bilder Detection, generierte Text Detection und wir haben auch Partner in Bochum und sie arbeiten auch mit Knowledge Graphs, also auch mit prüfenwürdige Behauptungen. Also das auch ist interessant für diese Filtern, für die Admins, weil es kann schnell zur Priorisierung helfen, weil die Modell von unseren Partnern wird sagen, wie prüfwürdig eine Behauptung ist.
Abschließend vielleicht noch die Frage, was Sie sich von dem NoFake-Projekt erstmal erhoffen und wo Sie das ganze Feld auch in Zukunft gehen sehen.
NoFake endet sich im Ende von Januar und ich persönlich werde in ein anderes Labor, DCU, als Teamleiter für Computerlinguistik unter Vera Schmidt wechseln. Und dort, ich weiß nicht, vielleicht, Sie haben auch gehört über News Polygraph, also es ist ein ähnliches Projekt mit Deutsche Welle und RBB und es entwickelt auch verschiedene Tools für die Journalisten. Also ich glaube, wir haben alle ein bisschen verschiedene neue Projekte und ich hoffe, dass viele gute Projekte in diesem Bereich gefördert werden. Ein Problem jetzt, die ich viel höre, ist, dass mit Ende von Koalition. Es gibt Probleme auch mit Heizmitteln und man weiß nicht, ob wir schnell diese Förderung wirklich bekommen werden.
Wieder das Problem sind Demokratien, dass in Demokratien gewählt wird und sich bestimmte Sachen immer wieder ändern, während Autokraten Propaganda ständig weiter antreiben können und dieselbe Strategie verfolgen können, über Jahre hinweg. Und das macht Russland.
Ja, Putin glaubt, dass er kann nur ein bisschen warten und Demokratie hat dieses Problem, das ist unsere Natur, dass wir die Regierung wechseln und er wird keine Wechseln, glaube ich, bis zum Tod haben. Das ist, warum es ist einfacher für russische Regime in diesem Moment. Aber das ist, warum ich sage, dass wir brauchen neue Ideen und Entscheidungen und Reformen. Weil es ist ein Informationskrieg. Ich glaube, es ist ein sehr großes Problem für die Zukunft von Demokratie. Aber auch diese Balance zwischen Freedom of Speech und Disinformation. Ich hoffe, dass also die neuen Technologien wie LLMs, große Sprachmodelle, mit ihrer Nachahmung des Wissens über die Welt einige Möglichkeiten, es besser zu machen geben. Also früher von allem im Zeitalter der Moderation mit einer Liste von geprüften Begriffen, es war nicht optimal. Zum Beispiel viele Gemeinschaften wie die Queer oder afroamerikanische Gemeinschaft in den USA dadurch bestraft hat. Die Wörter, die sie umgangssprachlich oder in einer freien Diskussion verwenden, triggerte das System häufig aus. Also jetzt mit neue Technologien sehen wir mehrere Möglichkeiten für Freedom of Speech und nicht bestrafen die Gemeinschaften, die schon vulnerable sind, oder? Sie sind aber immer noch nicht perfekt. Also zum Beispiel GPT hat Probleme damit zu unterscheiden, ob man hasserfüllte Aufforderungen als solche oder zu Forschungszwecken gibt, was für mich ein sehr ärgerlich ist. Also zum Beispiel bei automatisierter Annotation, das ist ziemlich kompliziert. Wenn ich möchte, es also nutzen, zu Daten zu analysieren. Was die Propaganda angeht, so ist das natürlich auch kompliziert, wenn jemand nur Slogans zum Beispiel verwendet in einem Post. Zum Beispiel, Russland Recht hat, die Ukraine anzugreifen. Ist das in gewisser Weise eine Glorification of Violence, was eher eine Hassrede ist, und das System, gesellschaftliche System kann es als solche erkennen und auch KI-System kann es als solche erkennen. Aber das Problem liegt eher in der Unterscheidung zwischen Disinformation, die absichtlich erfolgt, und Fehlinformation, bei der einfach nur unwissentlich falsche Informationen weitergegeben werden. Und die Absicht dahinter ist sehr schwer zu erkennen. Und meiner Meinung nach sollte Moderationsentscheidungen komplexer sein, nicht nur ein Post berücksichtigen und vielleicht auch die Geschichte der Nutzer berücksichtigen. Aber das ist alles offensichtlich auf so viele Ebenen kompliziert und kann leicht dystopisch werden. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wir strengere Gesetze für rückfällige und vorsätzliche Desinformationsverbreitung brauchen und dann solche das Gericht den Vorsatz nachweisen, wie es bei anderen Straftaten der Fall ist.
So oder so, wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben. Scheint das Fazit zu sein. Dr. Veronika Solopova, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden alle Links zu den Projekten und den Ressourcen, die Sie genannt haben, auch in den Shownotes und in der Beschreibung des Artikels verlinken, damit man noch weiter nachhaken kann. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen alle viel Erfolg bei Ihren Projekten, damit die KI auch ihre guten, hellen und Sonnenseiten zeigt. Und nun zu den versprochenen zusätzlichen Gedanken zu den systemischen Herausforderungen, die Desinformation und digitale Propaganda mit sich bringen. In diesem Abschnitt fasst Dr. Veronika Solopova Kernpunkte eines Policy Papers zusammen, in dem sie mögliche Lösungen für die größten Hürden für eine noch effektivere Bekämpfung von Desinformation vorschlägt.
Ich spreche dort über viele Dinge und arbeite mit vielen Dingen, aber unter anderem, ich sage, dass wir der Zeit voraus sein müssen, in der KI für die Faktenüberprüfung unsichtbar sein wird, zum Beispiel in dem Fall der generierten Inhalt, und dass wir brauchen klare Regeln für den Einsatz von KI bei der Faktenüberprüfung und müssen eine gewisse Flexibilität in Bezug auf Experimente, Versuche und Irrtum schaffen, denn derzeit haben Journalisten in vielen Fällen große Angst von Einsatz von KI, weil die Konsequenzen im Falle eines Fehlers unklar sind. Und ich spreche auch, dass ich sehe eines der größten Probleme bei der Verbesserung der KI für die Faktenüberprüfung darin, dass es keinen Zugang zu Recherche-APIs, zu realen Daten auf sozialen Medien gibt. Und ich glaube, es ist auch russische und Digital Oligarchs Aktivität, dass Forschung, Gesellschaft weniger Zugang zu realen Daten haben. Und es ist immer also in dieser Packung von Datenschutz, und ich glaube, Datenschutz ist sehr wichtig, aber ohne neue Daten und Cross-Plattform-Daten haben wir keine reale Möglichkeit, unsere Tools gut zu testen. Also zum Beispiel zum Generalisierung für verschiedene Plattformen und alles das. Also selbst wenn es API gibt, so wie zum Beispiel bei Twitter die 5.000 Euro, also es ist nur für einen Monat, also 5.000 Euro einen Monat. Und zum Beispiel mit Reddit gibt es keine jetzt. Nur Telegram hat eine API. Telegram ist bei 30% von Deutschen benutzt, aber es ist nicht genug, also es ist nicht repräsentabel. Also wir brauchen mehrere Daten. und machen die Plattform die Beantragung extrem schwierig und langwierig. Und das Projekt verzögert sich, während es auf die Geeinigung wartet. In diesem Policy Paper, ich schlage vor, eine Arbeitsgruppe zu gründen, deren Ziel es sein wird, die European Association for Social Media Research zu gründen, deren überprüfte Mitgliedschaft Forschungsprojekten einen leichteren Zugang zu verschiedenen Social Media Plattformen ermöglicht und ihnen erlaubt, die Daten unter bestimmte Regeln untereinander auszutauschen. Denn ein weiteres großes Problem ist, dass die Daten nicht zu Reproduktionszwecken geteilt werden können unter aktuellen Regeln. Und der Verein wird natürlich auch die Befugnis haben, die Mitgliedschaft zu kündigen, zum Beispiel aufgrund von Datenschutzverstößen. Und ich denke, diese kontrollierte Deregulierung würde auch viele internationale Kooperationen und Geld nach Europa bringen. Aber also, es ist nur ein Beispiel, wie wir müssen neue Antworten finden, weil ich glaube, also dieses Problem von russischer, chinesischer Propaganda und Disinformation, es ist so groß, dass wir brauchen also neue Methode. Wir brauchen auch Sozialkonsensus, so wie wir brauchen viel Diskussion zu verstehen, wie die Gesellschaft muss uns verteidigen gegen diese Typ von Sachen. Und ein Problem, die ich sehe, ist zum Beispiel, dass Russia Today in Deutschland war also aus Public Broadcasting weggeworfen, weil es hatte Probleme mit Licensing. Aber es ist nicht wirklich die wirkliche Grund, oder? Also der Grund ist, weil es ist gefährlich und es ist eine Disinformation Campaign Plattform ist. Aber also wir suchen einen leichten Weg, etwas gut zu machen und uns gegen Disinformation zu verteidigen, aber nicht wirkliche Weg. Also wir möchten das System nicht ändern, aber etwas schnell und einfach machen. Und ich glaube, es ist auch, also die Regulations brauchen viel Änderung.
Das war der Fakebusters Podcast aus Warschau. Alle Folgen des Podcasts finden Sie unter fakebusters.de/polskieradio.pl.
Fakebusters, der Wahrheit auf der Spur.
Ob Geopolitik, Kultur und Sport, Medienkompetenz oder wichtige Trends, wenn Sie eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema finden wollen, finden Sie auf unserer Internetseite in der Sparte Nachrichten auch einen Artikel, der alle Folgen thematisch gliedert. Er heißt Fakebusters 2024, Ihr Kompass gegen Desinformation, einfach Kompass in die Suchleiste eingeben und er müsste ganz oben auf der Liste leicht zu finden sein. Für heute war es das auch schon in der täglichen halben Stunde. Aus Warschau auf Wiederhören, sagt aus der polnischen Hauptstadt Adam Dingser. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
This is the English language stream of Polish Radio External Service coming to you from Warsaw. Follow our 24-hour webcast on polskieradio.pl/en. Listen on the go using the Polskie Radio mobile app. Select the chosen broadcast by our partner stations, cable networks, and on satellite in Europe, North America, Africa, Asia, and the Pacific. Listen on the World Radio Network to Europe at 20 hours CET or English to North America at 5 and 20 hours CET. English to Africa, Asia, and the Pacific at 5 and 20 hours CET. You can also try us on 1386 kHz via Radio Baltic Waves at 14 hours CET. Download Polish Radio External Service podcasts in English from our homepage, YouTube Music, Spotify, Apple, or TuneIn. For more details, check out radiopoland.pl or polskieradio.pl/en. Stay with us on Polish Radio External Service.